Vitamin F, dein Raum für einen Perspektivenwechsel und Austausch im Genderwahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vitamin F, dem Podcast. Dieser Podcast knüpft an den vorherigen an. Da das Thema Gewalt gegen Frauen ein sehr wichtiges ist, möchten wir uns im zweiten Teil über Online-Gewalt unterhalten und euch zeigen, welche Aktionen es in unserer Region zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen gibt. Dafür haben wir auch mit der Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ingolstadt, Frau Barbara Deimel, gesprochen. Bevor wir dazu kommen, welche Aktionen es in unserer Region gibt, möchten wir über Gewalt sprechen, die viele Betroffene online erleben. Das Video von Joko und Klaas Männerwelten ging dieses Jahr viral. Das Video zeigte einige Geschichten von Frauen, die online belästigt wurden, wurden diese Dickpics geschickt oder belästigt, einfach beleidigt in diversen sozialen Medien, in direkten Nachrichten, aber auch im Öffentlichen. Das war für viele von uns sehr berührend. Also ich habe Gänsehaut sofort gekriegt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber doch, ich weiß, wie es dir ging.
Ich habe geheult.
Ja, wir haben miteinander gesprochen. Ich denke, da kann man es irgendwie nicht widerstehen. Also als Frau fühlst du dich sofort...
Das weckt in die Erinnerungen. Also ich glaube, jede, also nicht jede Situation, so wie sie in diesem Video geschildert wurde, aber zumindest bei der einen oder anderen Stelle hat sich jeder irgendwie wiedergefunden in diesem Video. Ich muss gestehen, ich habe noch nie Dickpics bekommen. Das ist ein Fact, über den bin ich eigentlich sehr froh. Also ich bin froh, dass es sowas nicht irgendwie in meinen Nachrichteneingängen oder sonstiges gelandet ist. Aber ich sag mal, ich habe 6 Jahre lang in der Bar gearbeitet und so im Nachhinein gab es viele Situationen, von denen ich sagen kann, würde mir das jetzt widerfahren, hätte ich anders reagiert, mit Sicherheit. Aber auch viele Situationen, wo man genau wusste, ich war eine junge Studentin und irgendwo auch angewiesen auf den Job, da hat man schon vieles anders ertragen. Und aber vieles auch, was dich zumindest geprägt hat und auch sehr verletzend war. Und also als ich das Video gesehen habe, das hat mich schon sehr berührt auch, so wie du es gerade gesagt hast. Und ich war den Tränen nahe und es sind Situationen, ich habe super viele WhatsApp, ich habe es nämlich auf allen Kanälen bei mir geteilt gehabt, das Video, und ich habe super viele Nachrichten auch von meinen zum Beispiel männlichen Kollegen bekommen, die gesagt haben, ja, das ist so krass, die fanden das so krass, als sie das gesehen haben. Die waren noch viel mehr beschämt oder berührt oder wie auch immer, weil ihnen was gezeigt wurde, was insgeheim irgendwie jeder ahnt, dass es das gibt, aber wo noch niemand das so knallhart vor die Nase gesetzt bekommen oder vor die Augen gesetzt bekommen hat. Und ich sag mal, das eine ist halt, wenn darüber haben wir auch im letzten Podcast mit den Mädels gesprochen, wenn es nicht deine Tochter ist, nicht deine Schwester, nicht deine beste Freundin, nicht deine Partnerin ist, die da das passiert, dann ist es für dich immer etwas, was sehr, sehr weit weg ist. Aber sobald sowas in deinem näheren Umfeld passiert, wirst du automatisch mit so einer Situation konfrontiert und dann fühlst du auf einmal mit. Und also ich muss sagen, auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich muss sagen, ein zweites oder drittes Mal müsste ich mir das Video nicht nochmal ansehen. Und das zeigt auch einfach, meines Erachtens, auch welcher Gefahr finde ich immer so ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil wir sind dieser Gefahr nicht ausgesetzt, sondern wir setzen uns ja selber dieser Gefahr aus. Also jeder, der quasi einen Instagram-Account hat, einen Facebook-Account hat, der entscheidet auch irgendwo ein Stück weit, weiß ja, welche Gefahren damit verbunden sind. Und man nimmt das irgendwie am Anfang doch in Kauf. Oder weil man denkt, nee, mir passiert sowas nicht. Das ist auch häufig so. Man denkt immer, ja, die anderen kriegen den Shitstorm, weil die irgendwie große Bloggerinnen sind oder Influencerinnen oder was auch immer und mir passiert sowas nicht, aber jedem Einzelnen von uns kann das passieren, weil es ist der Online-Raum, der digitale Raum ist kein privater Raum, es ist ein öffentlicher Raum. Es ist ein öffentlicher Raum, wo sich jeder und jede hinter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit versteckt und dabei seinen und ihren Hass kundgeben kann. Und das ist ein sehr gefährlicher Raum. Und ich glaube, dahingehend, das ist sich, sind wir uns manchmal gar nicht bewusst, aber da passiert ganz schön viel.
Ja gut, viele trauen sich einfach aus dem Grund, dass sie sich hinter einem Bildschirm verstecken, dass sie hinter der Anonymität von einem faken Profil dich anschreiben können und trauen sich natürlich einige Sachen, die sich vielleicht in Wort und Bild nicht trauen würden. Aber du hast so viele Sachen angesprochen, Nico, da zum Beispiel das Thema mit der Empathie. Wenn sie die Situation nicht durch andere erlebt haben, dann können sie das irgendwie nicht anordnen. Mhm. Und das stört mich sehr, weil es gibt immer diese Aussage, not all men, und deswegen Männer kennen keinen Mann, der Frauen belästigt. Aber dafür können alle Frauen die Geschichte erzählen, dass sie irgendwann belästigt worden sind. Ja. Und deswegen, also für mich, das ist ein großer Lack von Empathie, oder diese toxische Maskulinität ist so verbreitet, dass sie in diese Fratrie, dass sie in diese Bruderschaft verstecken, ja, und den anderen aktiv verstecken, ja, dass sie irgendwann machen, als ob es sowas nicht gibt, bis es irgendwann eine Schwester, eine Mutter, eine Freundin oder eine Tochter das leiden muss. Und erst dann, ja, erst dann, wenn es ihnen indirekt passiert, dann können sie Empathie für uns fühlen und nicht als Menschen, nicht, ja, als Personen. Ja. Und das stört mich komplett.
Voll. Wenn ich da vielleicht kurz was sagen kann, also ich habe, das war noch nicht so lange her, Luisa Della, das ist ja auch eine Influencerin, die hat, es gab irgendwo einer, der heißt Udo auf Instagram, ja, okay? Und der hat auch, so wie du es gerade gesagt hast, diese Bruderschaft, wie auch immer, einige tolle Follower, die schreiben unter ihrem Account, ich lese jetzt mal wortwörtlich vor, ich hasse deine Vulva und deine Tage kotzen mich an. Emanzipiert euch, ihr F... Gibt dann bar, Junge, deine Cameltoe ist ja mal viel zu groß. Gibt auch eine richtig dicke Scheide, wo ich mir denke, what the fuck? Mhm. Also so, und das ist, das weißt du, was mich am meisten dabei stört? Das Internet, oder mich stört es nicht, ich schreibe so einen Scheiß im Internet, mhm, ich verbreite sowas nicht, aber das Internet vergisst nicht. Du kannst einen Kommentar löschen, aber du kannst nicht die Screenshots löschen, die davon gemacht worden, mhm, sind. Mhm. Und das ist auch, was du angesprochen hast, wenn es darum geht, quasi Fingerpointing auch zu betreiben. Du hast das und das, oder kann es sein, dass es jeder dritte oder jede dritte Frau Gewalt widerfährt, aber in einem Raum bei 5 Männern will es keiner gewesen sein. Dann frage ich mich halt schon, ja, woher soll denn, mhm, das kommen? Mhm. Und wie wir ja schon erklärt haben, Gewalt ist nicht nur physische Gewalt. Gewalt beginnt woanders. Mhm. Und es ist nicht, weil wir verweichlicht sind oder weil sonstiges. Natürlich sind wir privilegiert. Ich meine, schau mal, wir sprechen ja hier gerade auch aus einer Position heraus, wo wir zwei weiße Frauen sind.
Und ausgebildet. Und wir sind, genau, nicht arm.
Ja.
Wir haben 1000 Privilegien und sowieso fühlen wir uns noch nicht sicher.
Nein. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht gar nicht um Verweichlichung oder darüber, dass wir... Ich habe schon eine dicke Haut. Ich muss mir auch viel Bullshit anhören. Die Frage ist aber immer, zu welchem Preis haben wir das gehabt? Und das ist ja auch immer das Argument, was dann von älteren Generationen kommt. Ja, bei uns war das damals auch schon so. Und das war damals auch schon so. Aber wir leben noch in einer fortschrittlichen Zeit. Wir leben quasi... Ich verstehe das Argument auch gar nicht, zu sagen, bei uns war das ja auch schon damals so. Ich so, ja, okay, du hattest auch noch vielleicht keine Waschmaschine damals. Mhm. Deswegen ist das Leben jetzt mit Waschmaschinen trotzdem besser. Und deswegen finde ich das Leben jetzt auch besser, mhm, wenn wir respektvoll auch im öffentlichen Raum, auch online miteinander umgehen und Gewalt in der geringsten Form schon unterbinden und darauf aufmerksam machen, dass sie das gibt. Mhm. Und es hat nichts mit meinen quasi Gefühlen oder deinen Gefühlen dahingehend zu tun, sondern es hat damit was zu tun, mit welcher Gesellschaft wollen wir irgendwann mal sein, mhm, wenn wir so fortschrittlich sind. Warum sind wir das quasi auch nicht im Umgang miteinander?
Mhm. Weil ich denke, das soll genau die Perspektive aus den Privilegierten sein, dass wir verstehen, ja, natürlich gibt es Sachen, die wir nicht leiden müssen, Diskriminierungsformen, die wir nicht leiden müssen, aber das heißt nicht, dass wir nicht gegen diese Diskriminierungsformen, absolut, kämpfen sollen. Und weil dadurch wird unsere Gesellschaft tatsächlich offener, toleranter, respektvoller und einfach besser. Und ich finde das allein sehr heftig, weil bei manchen, vor allem Männer, aber auch ältere, privilegierte Frauen, die sagen, damals hat es Spaß gemacht, damals war es einfach. Ja, damals haben auch viele andere gelitten. In welche Schicht der Gesellschaft warst du oder was für eine Art bist du, dass du nicht gelitten hast in den 70ern zum Beispiel, wo Homosexuelle offen auf die Straße verprügelt wurden? Und das passiert doch heute. Also am Wochenende wurden 2 Transfrauen in Spanien verprügelt. Gleich am Tag der Transgedächtnis wurde diese Frau in Barcelona verprügelt, was ich denke war besonders schmerzhaft. Ja, nicht nur, weil ich mich in einigen Ebenen ein bisschen sicherer fühle, heißt nicht, dass ich nicht für die anderen schaue, weil was ich für die anderen schaffe, ist für uns alle, ist einfach besser für uns alle.
Ja. Ja, absolut. Und ich meine, das Thema ist ja nach wie vor auch an dem heutigen Tag oder in dieser Woche auch gegen Gewalt an Frauen auch zu sprechen. Und dann gehören halt, so wie du es auch gesagt hast, alle Frauen dazu und auch Transfrauen gehören da dazu. Und ich meine, ich liebe es ja auch, wenn dann manche auch sagen, ja, aber wir Männer und ja, das gibt es auch. Es gibt auch Gewalt gegen Männer und auch Männer haben es nicht einfach. Aber man muss dazu sagen, statistisch gesehen sind Männer diejenigen, die ihre Frauen verprügeln und nicht andersrum.
Und nicht nur. Also natürlich gibt es einen Teil von den Opfern, die Männer sind, aber der größte Teil von den Tätern sind es Männer.
Ja.
Also Gewalt gegen Männer wird auch durch Männer getätigt und das ist, was ich nicht verstehe. Ja, natürlich gibt es Männer als Opfern, aber vielleicht haben Männer ein Problem. Ich habe jetzt einen Kurs gemacht über Männer und Maskulinität, können wir irgendwann darüber sprechen, weil es ist sehr, sehr interessant gewesen. Und das ist genau das, der ganze gesellschaftliche Konstrukt von Maskulinität ist so gemacht, dass sie denken, Gewalt ist in Ordnung und es wird sogar hochgeschaut. Wenn jemand gewalttätig ist gegenüber anderen Männern, gegenüber Frauen, das wird als Macht gesehen. In allen Formen. Wir reden natürlich nicht nur von physischer Gewalt, wir reden auch von Beleidigung, von Geschrei, von allen möglichen Formen, weil es gibt diese Stufen. Ich habe mir mal eine Doku über Frauengewalt angeschaut, eine katalanische, die war sehr interessant, weil wenn du zur Polizei gehst, dann zeigen sie dir in der Form einer Treppe die unterschiedlichen Stufen von Gewalt. Und dann fragen sie dich, wo stehst du? Wie viele Stufen hast du schon toleriert und wie viele und zu schauen anscheinend, was die nächste Stufe ist, ist besonders heftig. Weil du sagst, okay, er hat mich schon angeschrien, er hat mir schon gesagt, ich darf nicht raus, er hat mir schon begrenzt, mit wie viel Geld ich rechne wöchentlich. Er hat das alles gemacht. Was ist das Nächste? Der nächste Schritt ist vielleicht, dass er dich verprügelt oder dass er dich tötet oder... Also je nachdem die Person, die dann zur Polizeistelle geht. Aber und lustigerweise sind wir ganz klassistisch unterwegs und wir denken sofort, das sind ärmere Menschen oder ungebildete Menschen, die drunter...
Sozial schwächere Milieus auch.
Genau, aber es ist nicht so. Es passiert auch in oberer Schichten. Nur da gibt es mehr Geld und solche Sachen zu bedecken. Das sind natürlich ihre... Häuser größer und da kriegen das die Nachbarn nicht mit.
Ja.
Aber das passiert sowieso. Da ist die Serie Pretty Little Lies mega gut über so Frauengewalt. Allein, ich denke, all die Serien von Reese Witherspoon sind sehr gut als Produzentin. Und ja, da merkst du schon, je mehr Ressourcen du hast, desto einfacher ist, sowas zu bedecken hinter eine Fassade von Geld, von Glanz, von was auch immer. Aber das passiert sowieso.
Und das ist ja der Punkt auch nochmal, das hat sich gerade vorhin ein bisschen krass wahrscheinlich angehört, weil ich mich auch ein bisschen wie in Rage geredet habe. Der Punkt ist nicht, alle unter Generalverdacht zu stellen. Der Punkt ist, Fakten zu schaffen und die Fakten kannst du statistisch bemessen. Und das heißt nicht, dass jeder Mann gewalttätig per se ist und jede Frau sich als Opfer per se sieht, sondern das will ich an der Stelle auch einfach nochmal ausdrücklich sagen, hier geht es um Statistik und hier geht es auch darum, wie du auch schön gesagt hast, was in einem Land wie Deutschland passiert, was in einer Stadt wie Ingolstadt passiert, wo das eben auch so ist. Ich meine, auch die Frau Hassler-Kufner hat es auch nochmal in ihrem Interview auch ein bisschen herauskristallisiert, es sind nicht, so wie du gesagt hast, immer die sozial ärmeren Milieus oder die bildungsfremden Milieus. Das passiert bei Leuten wie dir und mir auch. Und sich da auch Hilfe zu holen, da ist die Hemmschwelle genauso da wie bei Leuten, die vielleicht nicht wissen, dass es für sie Hilfe gibt. Und das ist eben mitunter auch der Grund, warum wir diesen Podcast aufnehmen, warum wir zwei Teile davon aufnehmen, warum wir darüber sprechen. Ich kann auch, das habe ich beim letzten Podcast nur gesagt, ich kann es nur noch mal wieder betonen, nicht nur für die Betroffenen gibt es ein Ohr und eine Möglichkeit, sich zu artikulieren, sich zu äußern und Hilfe zu suchen, sondern auch für diejenigen, die sowas mitbekommen. Weil jeder von uns kann helfen. Und es gibt Möglichkeiten für jeden von uns, dass wir helfen können.
Und für jede von uns gibt es eine Art Hilfe. Weil manchen hilft es, einen anonymen Account anzuschreiben über etwas, was passiert ist. Manche gehen zu einer Hilfestelle. Manche lesen eine Rede, wie wir später drüber sprechen werden. Aber Hauptsache, du holst dir die Hilfe, die dich hilft. Und durch die Sichtbarkeit manchmal von, also durch die Ansprache von diesen Themen, was wir schaffen auch, ist eine gesunde Kommunikation mit den anderen Frauen, dass wir auch, wenn wir offen über diesen Themen sprechen, dann trauen sich andere Frauen drüber zu sprechen, wenn es irgendwann der Fall ist. Aber wenn wir das Ganze tabuisieren, wenn wir nicht über Gewalt in den Beziehungen sprechen, dann wird eine Freundin von uns, wenn es irgendwann der Fall ist, wenn sie unter Frauengewalt in der Beziehung leidet, dann wird sich sie nicht trauen, darüber zu sprechen.
Oder so wie du es anhand der Treppen erklärt hast, wenn wir unsere Toleranzgrenze nicht schon so weit unten setzen, dann sehen wir nur noch die Spitze des Eisbergs und dann ist es schon zu spät, weil das ist die höchste Eskalationsform von Gewalt. Das, was wir sehen, ist das, was dann schon eskaliert ist. Und wie Barbara es auch so schön gesagt hat, wir müssen irgendwann mal anfangen, auch das Problem an der Wurzel zu packen. Und die Wurzel fängt ganz, ganz klein und ganz, ganz niedrig an. Und da muss man muss Präventionsarbeit zum einen leisten, man muss aber auch zum anderen dahingehend auch sensibilisieren, dass es gesund ist, Grenzen zu setzen und dass es okay ist, wenn man mit gewissen Erfahrungen, die man hat, wenn man damit nicht einverstanden war oder wenn einen das verletzt hat. Dieses, wie du gesagt hast, diesen Mut aufzubringen, auch darüber zu sprechen, dass man das auch ausspricht als Betroffene und dass man sich eben nicht sagt, oh ja, sei nicht so oder ja, darfst ja nicht so weich sein und was bist, also ja, das war früher viel ganz anders und es ist doch nicht so schlimm. Nein, wenn du das als schlimm empfindest, dann artikulier das und versuche für dich Grenzen zu ziehen und such dir so früh wie möglich Hilfe. Weil wie gesagt, wenn wir das sehen, wenn es sichtbar ist, ist es schon meistens nicht zu spät, aber es ist schon mal sehr stark eskaliert und es hinterlässt mit Sicherheit Schäden, die nicht so einfach zu beheben sind.
Ich denke, es ist allgemein sehr wichtig, sich zu informieren und zu wissen, zu welchen Stellen man kann. Du kennst noch den Fall von einer Freundin von uns, die belästigt wurde über ihren Instagram-Account. Und dann hat sie mich angeschrieben und hat sie gefragt, ob sie zur Polizei gehen soll. Und natürlich habe ich gesagt, wir gehen einfach hin. Ich weiß nicht, ob das Thema anzeigbar ist. Ich bin keine Polizistin oder keine Juristin. Aber wir gehen einfach hin. Wir lassen uns beraten. Und wir lassen uns dokumentieren, dass du die ganze Sache an der Polizei erzählt hast. Selbst wenn das keine Anzeige ist, du nimmst zurück heim ein Blatt Papier, wo das draufsteht, dass du mit der Polizei darüber gesprochen hast. Weil was passiert, wenn das schlimmer wird? Wenn diese Person sich mit mehr als Wörter zu dir traut? Ja. Ich denke, da brauchen wir allgemein sehr viel Information. Da brauchen wir in der Erziehung, in der Schulphase, brauchen wir sehr viel Information, sehr viel Sensibilisierung, dass diese Jugendlichen, die gerade anfangen zu experimentieren mit dem Sex oder mit Beziehungen, dass sie auch lernen, erstens sich ganz offen und ehrlich zu kommunizieren mit ihren Partnerinnen und zweitens, dass sie mit anderen Menschen sprechen, wenn da irgendwas nicht gut läuft.
Grenzen ziehen definitiv auch. Also das ist ja genau das. zum einen zu wissen, okay, das gefällt mir und das gefällt mir nicht und das möchte ich einfach auch nicht mehr haben. Und nochmal den Schwenker natürlich zur Online-Gewalt auch zu nehmen, das kann auch online passieren. Und was ich immer nur so erschreckend finde, so wie du es gerade gesagt hast, ist sehr mutig natürlich zu sagen, hey, ich gehe jetzt zur Polizei und bringe das wie auch immer in irgendeine schriftliche Form oder in eine Form. Problematisch wird es halt dann zum Beispiel, das Beispiel vorhin mit der Luisa Dellert, es gab super viele Leute, die diesen Account quasi gemeldet haben und auch die Sachen, die da geteilt wurden. Und es ist natürlich sehr ernüchternd, wenn nichts passiert. Also du bekommst dann auch eine Meldung bei Instagram, die dann heißt, wir haben das geprüft und ja, das ist zwar nicht alles cool, aber es ist Meinungsfreiheit und deswegen passiert da halt nichts. Mhm. Und das ist natürlich sehr was, es ist nicht nur ernüchternd, es ist auch sehr frustrierend, ja. Weil wie ich schon eingangs erwähnt habe, nicht alles ist eine Meinung. Hass ist keine Meinung. Mhm. Mhm. Und wir sollten auch aufhören, Hass als Meinung zu deklarieren, zu etikettieren, weil das ist es nicht. Mhm. Man muss Hass entlarven, man muss dagegen auch was tun und für mich auch auf jeden Fall Aufholbedarf, auch in sozialen Medien, sich da Hilfe zu holen, weil nicht jede hat ein Netzwerk wie Luisa Dellert und Millionen oder Hunderttausende von Followern, die da sofort quasi unterstützen, weil die, wie gesagt, viele, es betrifft auch dich und mich, es betrifft auch Leute, die auch nur 10 Follower haben, es betrifft jede und das ist das Wichtige.
Apropos Luisa, ich musste jetzt an diese Aktion denken, die vor ein paar Jahren angefangen hat, in Bars und Clubs. Mhm. Wenn du von jemandem belästigt wirst, du gehst einfach zur Bar und du fragst, ob Luisa da ist und dann wissen sie, das ist den Code, dass du belästigt wirst und sie rufen dann ein Taxi, dass du heimgefahren bist. Über diese Aktion würde ich aufmerksam gemacht, nochmal, weil es ist natürlich ein paar Jahre her, aber in Barbara Daimels Büro, weil da hat sie ein paar sehr interessante Plakate hängen. Lass uns das tolle Interview anhören, was wir heute Morgen mit ihr hatten.
In dem Interview erzählt uns Barbara nicht nur oder informiert uns nicht nur darüber, was in der Region passiert. Sie skizziert auch etwas über die Entwicklung der letzten Jahre und was geplant war, was leider nicht stattfinden konnte aktuell wegen Corona, aber was wir natürlich auch mit dem Podcast versuchen, dass hier noch mehr Aufmerksamkeit und Betonung auf dem Thema verbreitet wird.
Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist ja am 25. November. Wir starten aber schon am 24. November, einfach um nochmal einen Tag mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen, mit Plakataufstellern, die wir in großer Zahl am Rathausplatz postieren. Und auf diesen Aufstellern sind sensible Botschaften von Frauen, die betroffene Frauen darstellen, drauf, wie zum Beispiel, du hast es nicht anders verdient, ich habe dir gleich gesagt, dass dir niemand glauben wird. Also so Zitate, die Frauen halt erlebt haben, wenn sie Gewalt erfahren haben. Wir haben dann auch noch mit unserem Aktionsbündnis zusammen eine zweite Seite dieser Plakataufsteller mit einem eigenen kreierten Plakat gestaltet, wo wir das Schweigen brechen wollen. Also wir symbolisieren da mit einem Schild, das die Nummer des Hilfetelefons aufzeigt, dass wir hinsehen, dass wir das Schweigen brechen, dass wir nicht länger zusehen und den Frauen Wege aufzeigen, wie sie aus der Gewaltspirale rauskommen können. Also die wichtigsten Botschaften sind aus unserer Sicht heuer, dass wir wirklich alle, also sowohl die Mitmenschen als auch die Politik, auffordern zum Hinsehen, weil die Dimension dieser Gewalt so eklatant hoch ist. Wir haben ja bundesweit immer über 100.000 angezeigte Fälle von häuslicher Gewalt und über 100 Frauen, die von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet werden. Diese hohen Zahlen finden sich auch in Ingolstadt wieder. Wir haben 668 Fälle von häuslicher Gewalt in der Region Ingolstadt. Und das sind ja nur die Hellfeldzahlen. Das Dunkelfeld ist nach verschiedenen Fachleuten immens hoch, weil ja nicht alle Fälle zur Anzeige kommen.
Genau, das wäre quasi ja die zweite Frage gewesen. Das eine ist die offiziellen Zahlen, das andere sind die inoffiziellen Zahlen. Wenn man jetzt mal auch betrachtet, dass zum Beispiel die Frau Teicher vom Frauenhaus in Ingolstadt quasi ja so viel mit ihrer jetzigen Arbeit beschäftigt ist, dann kann ich mir nur denken, dass die Dunkelziffer da auch wesentlich höher ist.
Ja, also da geht man davon aus, eben, dass es eine eklatant hohe Dunkelziffer gibt und dass viele Frauen da einfach auch still leiden in ihren gewalttätigen Beziehungen.
Gibt es auch, also wir kennen jetzt von Stakeholder-Seite, kennen wir Wirbelwind e.V., wir kennen das Frauenhaus in Ingolstadt, wir kennen Sie, Frau Daimel, von der Gleichberechtigungsstelle. Gibt es ähnliche Ansprechpartner oder Bezugspartner, beispielsweise auch bei der Polizei, an die man sich direkt wenden kann?
Bei der Polizei gibt es eine Beauftragte für Opfer von Kriminalität. Die ist in erster Linie da, die Ansprechpartnerin. Die kann man ganz normal über die Polizeirufstelle erreichen. Wir haben natürlich dann, was finde ich auch ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Hilfetelefon. Mhm. Insbesondere deswegen, weil dieses Hilfetelefon 24 Stunden an jedem Tag im Jahr in 17 Sprachen, in Gebärdensprache. Man kann auch übers Internet chatten, man kann einen sofort geheimen Chat einrichten, sodass der aus dem Verlauf dann sofort wieder gelöscht wird und vor allen Dingen auch sofort ein Ausstieg möglich ist. Da gibt es immer so einen Notausstieg-Button dann auf der Internetseite, sodass, wenn betroffene Frauen sich da auf diesen Seiten bewegen und sie doch beobachtet werden, sofort da auch wieder rauskommen.
Das ist zum Beispiel dieses Jahr auch sehr wichtig, wenn wir während Corona-Zeiten auch alle eingesperrt sind, dass man da halt auch die Möglichkeit hat, einen Safe Space zu haben, wo man sich...
Also die ist ganz leicht zu merken. Die Internetseite lautet www.hilfetelefon.de und die Telefonnummer ist die 08000. 116 016. Und ich finde es auch toll, dass das in so vielen Sprachen angeboten wird, dass man wirklich auch alle abholen kann, die da Hilfe suchen. Die Beraterinnen, die an diesem Hilfetelefon sitzen, sind hochprofessionell und beraten vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, auch das Umfeld. Das heißt, wenn ich jetzt als Nachbarin irgendwas mitbekommen habe oder mir was komisch vorkommt, weil eben eine Frau in meinem Umfeld sich zurückzieht oder vielleicht auch Verletzungen hat, dann kann ich da auch anrufen und einfach mich beraten lassen, wie ich das einordnen muss. Viele wissen ja nicht, was da passiert oder haben auch keine Worte dafür, weil das ja so lange auch tabuisiert wurde. Mhm. Und immer wenn man keine Worte hat, kann man das, was man sieht oder erlebt, ja auch gar nicht einordnen.
Und nicht nur diesen Part, sondern auch junge Männer zu erziehen, also in der Schulphase ansprechen, wie man sich in einer Beziehung korrekt benimmt, dass man keine toxischen Beziehungen hat. Was für Aktionen sind da geplant, so für Jugendliche?
Wer auch noch engagiert in der Präventionsarbeit ist, das ist der Service Club So Optimist Ingolstadt. Die haben zusammen mit Frauenhaus der Caritas und mit Unterstützung vom Jugendamt auch schon eine sehr, sehr gute Präventionsarbeit an den Schulen. Aber die können nur bestimmte Klassen besuchen und nicht flächendeckend das natürlich leisten. Was wir jetzt vorhaben, ist im Rahmen der Istanbul-Konvention. Istanbul-Konvention ist eine Charta, die die EU-Staaten schon 2001 in Istanbul gezeichnet haben und sich verpflichtet haben, eben gegen häusliche Gewalt kämpfen. Und 2018 ist es so ratifiziert worden, dass es auf Gesetzesebene in Deutschland gehoben wurde. Und das fängt jetzt an zu laufen, so ein bisschen sich durchzusetzen, auch in Deutschland national. Merkt man daran, dass zum Beispiel auch, ich glaube, am Sonntag die Bundeskanzlerin auch sich zum Thema häusliche Gewalt in ihrem Podcast geäußert hat und verschiedene Szenarien auch zur Förderung der Frauenhäuser jetzt entwickelt wurden. Aber ich denke, bei aller Förderung der Opferseite und dass man da Unterstützung gewährt, die unglaublich wichtig ist, darf man eins nicht vergessen, dass die Präventionsarbeit, also man muss schon auch gucken, dass man das Thema langfristig auch an der Wurzel packt. Und da finde ich es einfach unglaublich wichtig, dass man mit den jungen Menschen arbeitet. Und da wollen wir jetzt von der Gleichstellungsstelle, wir haben ja einen Arbeitskreis häusliche Gewalt und wir haben einen Arbeitskreis sexualisierte Gewalt, wo alle Akteure und Akteurinnen vertreten sind, also von den Gerichten bis zur Polizei, bis zu den Beratungsstellen. Und da wollen wir gucken und evaluieren, was denn jetzt alles schon vorhanden ist. Wollen das mal versuchen zu bündeln und vor allen Dingen dann auch die entsprechenden Finanzmittel kommunal zu bekommen, dass wir hier in die Präventionsarbeit starten können. Und wir brauchen natürlich die Fachexpertise der Beratungsstellen, dass wir da was aufsetzen, was dann wirklich auch gut und erfolgreich bei den Jugendlichen ankommt.
Was noch eine interessante Frage wäre, wäre tatsächlich zu sehen, wie ist denn die Entwicklung jetzt geworden? Also quasi, du machst das jetzt auch schon eine Zeit lang, kann man sagen, es ist schlimmer geworden, es ist nicht so schlimm geworden, es wird vieles verhalten. Also zeichnet sich eine Tendenz ab, die man artikulieren könnte, oder ist das Problem einfach noch weiterhin?
Es ist schwierig, weil es gab vor, ich glaube, 2 Jahren eine Gesetzesänderung, wonach auch Fälle im Prostitutionsgewerbe zur häuslichen Gewalt zählen. Also dort gewalttätige Fälle haben bisher eine andere Kriminalstatistik wiedergespiegelt, sodass man immer schwer sagen kann, die ändern die Zahl, also den Zugang zu den Zahlen, sodass man nicht wirklich im Verlauf feststellen kann, was sich jetzt ergeben hat. Aber nachdem das immer in einem ähnlich hohen Maße stattfindet, also es sind immer über 100.000 Fälle, die angezeigt wurden, und es sind immer über 100 Fälle getöteter Frauen, und das schon seit Jahren, gehe ich eigentlich davon aus, dass das Niveau gleichbleibend hoch ist. Ich gehe auch davon aus, dass es jetzt auch durch Bewegungen von MeToo oder ähnlichen Aktionen, die jetzt eigentlich schon den Frauen es erleichtern, darüber zu sprechen, dass sich das aber nicht unbedingt im Verhalten bei der Polizei ändert. Weil das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Ob ich im Netz irgendwas anonym posten kann oder ob ich wirklich zur Polizei gehe und da ja oft auch nochmal eine Retraumatisierung durchmachen muss.
Ja. Und nach dem Motto Me Too, da ist auch in Ingolstadt im Kreis im Rahmen vom Theater, hast du uns mal erzählt, da hätte sich was geändert in den Verträgen.
Also da hat das Stadttheater eine Vorreiterrolle hier bei uns im Stadtgeschehen gemacht. Die haben ihre Verträge mit den Schauspielern nochmal erweitert, sodass alle eine Vereinbarung unterzeichnet haben, um hier Übergriffigkeiten oder auch sexualisierte Gewalt oder auch Sexismus zu unterbinden, und haben da praktisch ein breites Bündnis innerhalb der Beschäftigten zustande gebracht, was ich sehr beachtlich finde, weil es einmal natürlich aus der Tabuzone herauskommt, weil man darüber spricht, weil die Menschen sich dann darüber Gedanken machen und einfach das ihr Bewusstsein holen und dadurch jede, ja, in der Schauspielerei muss man natürlich oft auch auf Kontaktnähe sehr nah mit den Kolleginnen da kommen, und umso wichtiger ist es natürlich dort, das zu thematisieren, was noch okay ist und was nicht und wie geht man um, wenn was nicht mehr in Ordnung ist. Und das haben die sehr gut gelöst und auf eine breite Basis gestellt, weil sie das mit allen Beschäftigten thematisiert haben und sich auch unterschreiben haben lassen.
Hast du den Eindruck, das Thema bekommt genug Aufmerksamkeit? Also im Allgemeinen und natürlich in Bezug immer auf den regionalen Bezug auf uns auch gesehen.
Also das Thema bekommt zunehmend mehr Aufmerksamkeit, was ganz, ganz wichtig ist. Deswegen machen wir schon seit Jahren immer eben auch im Aktionsbündnis hier diese Aktionen mit viel Trommel, Wirbel und Aufmerksamkeit. Das ist ganz wichtig. Auf der einen Seite eben, um die Gesellschaft wachzurütteln, um zu gucken und zu sagen, ja, es ist jede dritte Frau in Deutschland betroffen von Gewalt oder von sexualisierter Gewalt. Und die Politik hat das, glaube ich, schon auch mit auf dem Schirm. Unser Oberbürgermeister hat sich jetzt auch nochmal bereit erklärt, morgen Fotos nochmal zu machen mit den Schildern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wir brauchen Menschen, die ganz oben sitzen, die uns mit diesem Thema mit unterstützen. Ohne dem geht es nicht. Sonst machen wir hier mal so eine Art Flashmob von unten raus. Aber noch wichtiger und mehr bewegen können wir mit der Politik, und der Stadtrat, denke ich auch, hat das auf dem Schirm. hat ja jetzt auch das Frauenhaus mit Plätzen erweitert. Das heißt, es gibt ja auch Gelder dafür. Und das ist auch noch für die Zukunft wichtig, weil auch Präventionsarbeit kostet Geld und Beratungsstellen müssen gut ausgestattet sein und das kostet auch Geld und die Bereitschaft muss einfach da sein. Und das, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass die Politik und ganz von oben das mit unterstützt. Aber meine Wahrnehmung ist, in Ingolstadt passiert das schon und wir sind da auf einem guten Weg. Klar bin ich natürlich als Gleichstellungsbeauftragte immer dafür, dass das noch mehr sein könnte und noch ergiebiger übers Jahr hinweg. Aber wie gesagt, also die Tendenz geht nach oben.
Die Veranstaltung, wie gesagt, wird leider in Ingolstadt nicht stattfinden können, aber in Eichstätt gibt es schon eine Veranstaltung, die stattfindet. Und da ist sehr interessant, weil das ist eine ganz andere Umgebung wie hier in Ingolstadt. Das ist natürlich eine Studentenstadt und das merkst du sofort. Die Personen, die das Ganze organisiert haben, viele von ihnen haben lateinamerikanische Studiengänge oder können Spanisch oder haben sich mit so Sachen in der Richtung beschäftigt. Und lustigerweise, sie kennen sich ganz gut aus mit Feminismus aus dem lateinamerikanischen Rahmen. Mhm. Sie kennen zum Beispiel dieser Tanz von Las Tesis, das ist weltweit getanzt, gesungen wurde in viele Sprachen, dieses El Violador eres tú, der Vergewaltiger bist du.
Ich wollte es gerade nicht sagen.
Genau, da starten sie mit so einem Flashmob zu diesem Tanz. Mittlerweile kennt es jeder. Und dann gibt es Reden von unterschiedlichen Frauen. Es gibt auch einen Vortrag. Es wird eine Geschichte vorgelesen von den WhatsApp-Nachrichten zwischen einer Frau und einem Mann. Zum Schluss wird man Canción sin miedo singen. Wie gesagt, sie kennen sich so gut aus mit argentinischen Feminismus. Ich war begeistert gestern bei diesem Zoom-Meeting mit Ihnen. Das wird, also das Lied Canción sin miedo wird, wie gesagt, zum Schluss gesungen. Auf jeden Fall, ich kann nicht sagen, wir freuen uns auf rege Teilnahme, gegeben der Situation mit Corona, aber wir freuen uns natürlich auf die Unterstützung mit Distanz und mit Masken und sonst wird natürlich alles entweder gestreamt, gefilmt und geteilt auf sozialen Medien. Das Account, das das gegründet hat, ist Gemeinsam gegen Sexismus in Eichstätt. Auf jeden Fall auch folgen werden wir natürlich entsprechend das Account teilen auf Instagram.
Sonst, ich bin gespannt auch davon, was du erzählen wirst. Und ja, Corona stellt uns alle vor Herausforderungen, es ist eine schwierige Zeit. Wir haben auch euch nochmal bei uns auf Instagram verlinkt, wo ihr euch Hilfe holen könnt, an wen ihr euch wenden könnt, was man noch tun kann, wo ihr auch unterstützen könnt, selbst wenn ihr keine Hilfe braucht. Und ich denke, wir können das Thema für heute auch abschließen. Wir bedanken uns wie immer bei allen von euch fürs Zuhören, auch zu diesem wichtigen Thema. Ich weiß es, also oder wir beide wissen, es ist manchmal schwierig, ist quasi genug Inhalt und Input und Informationen in einen Rahmen zu packen, der es für alle erträglich macht, zuzuhören und dann auch gleichzeitig eine schöne Konversation dazu zu führen. Aber ich denke, oder wir sind davon sehr überzeugt, dass das Thema super wichtig ist und es auch wert ist, sich die Zeit dafür zu nehmen, darüber zu sprechen, darüber zu informieren und sich darüber auszutauschen. Unser Austausch geht wie immer natürlich weiter in den sozialen Medien, auf Instagram oder via Mail. Wir bedanken uns bei euch. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Eure
Sonzi und Nico.
Unser Perspektivenwechsel und Austausch geht weiter. Wir sind mit Vitamin F auf Instagram unter Vitamin F Podcast. Oder schreibt uns eine Mail vitaminfemale.podcast@gmail.com.